Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amos und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Kirsten Dehmer spielt mit ihrem Image als kleine Frau, doch ihre wahre Größe durften wir bereits in einem Vortrag erleben. Was sie als Coach ausmacht, warum ihr Buch Mut ganz du selbst zu sein nicht zwingend in eins durchgelesen werden muss und was sie im Alltag als Kniggetrainerin extrem stört, darüber sprechen wir im Podcast. Hallo Kirsten, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
Vielen Dank, hallo, Nussin.
Ich dachte, ach, weißt du, ich mag meinen Namen ja selber nicht.
Ach so.
Ja, ist eine lange Geschichte, deswegen, ich weiß selber nicht, wie er ausgesprochen wird und das sage ich auch jedem, du kannst nichts falsch machen, weil meine Mutter hat sich den ausgedacht, weil sie, als sie mich adoptiert hat man im Waisenhaus irgendwas zu mir gesagt und sie dachte, es wäre mein Name, war es gar nicht. Und deswegen heiße ich jetzt so, obwohl es gar nicht mein Name war. Lustig, ne?
Großartige Geschichte.
Deswegen, sie weiß es selber nicht. Ich habe sie auch mal gefragt und sie hat gesagt, ja, das habe ich gehört, das hat die im Waisenhaus hat die das zu dir gesagt und deswegen dachte ich, es ist dein Name.
Ja, so kommt man auch zum Namen, der außergewöhnlich ist. Wie schön.
Ey, was bedeutet denn Kirsten?
Oh Gott, vor kurzem hat mir das jemand gesagt, aber es hat was mit Christentum zu tun, aber ich bin so weit weg von Kirche und Religion wie fast keiner, deshalb weiß ich es jetzt wieder nicht mehr.
Naja, vielleicht finden wir es ja nochmal irgendwann raus über Dr. Google.
Genau, sicher.
Oder ChatGPT oder
auch.
So. Hast du mal, also wer dich nicht kennt, hast du dich schon mal bei ChatGPT eingegeben und gesagt, wer ist eigentlich Kirsten Dehmer?
Tatsächlich noch nicht und witzigerweise wollte ich das nächste Woche machen.
Dann kann ich das ja, ich habe es auch nicht gemacht, ich bereue es gerade, sonst hätte ich dir nämlich schon sagen können, was da rauskommt. Ich habe es tatsächlich nur für mich gemacht.
Und?
Das ist interessant, weil da steht, ich mache gerne Sport und dann kann ich euch sagen, ChatGPT hat auf jeden Fall keine Ahnung.
Wie lustig.
Ja, so, ja. Wer weiß, was du dann machst?
Also meine Kunden?
Ja, nee, ich meine, wenn du bei ChatGPT was eingibst, was glaubst du, was da kommt?
Also ich glaube, es kommt zum einen die Firma, die Fitnessstudios testet, weil die schon sehr, sehr lange im Internet mit meinem Namen natürlich kursiert. Dann kommt wahrscheinlich auch die andere Geschichte, wo ich mein Coaching drüber laufen lasse, würde ich sagen, ja.
Und dann haben wir ja schon gesagt, was du machst, aber vielleicht sagst du es jetzt einfach nochmal selber, was du machst, denn du hast, glaube ich, 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, hast du gesagt. Ich finde es faszinierend, weil du wirkst ja selber wie 28 und ich denke dann, warum hat sie mit 8 angefangen?
Tatsächlich bin ich 52 und ich coache Menschen, die Lust auf Erfolg haben in ihrem eigenen Rahmen, würde ich jetzt einfach so sagen. Und nebenher testet meine Firma Fitnessstudios, Wellnesshotels und alle so rund um Service. Ja.
Und du bist jetzt Buchautorin?
Tatsächlich, ja.
Und das Buch habe ich hier auch liegen und ich habe ehrlicherweise drin gelesen. Ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so gerne lese. Unsere Gesellschaft ist ja dank der Social-Media-Dinge recht schnelllebig geworden und ich habe keine Geduld mehr für ein Buch.
Ja.
Und deswegen fand ich es sehr gut, dass deins nicht so voll ist.
Genau. Die gleiche Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht und mache ich immer und bin immer froh, wenn Überschriften da sind, die mich interessieren, dann lese ich quer, um es krass zu sagen. Und dann blätter ich auch gerne weiter. Und was mein Ziel mit dem Buch war, dass man durchblättert, Überschrift sieht, das interessiert mich, quer liest und sagt, okay, dann überspringe ich noch 3 andere. Also man muss nicht von vorn bis hinten durchlesen. Das war mein Ziel.
Und das hast du auf jeden Fall geschafft, weil ich habe einfach nur die Überschrift gelesen, Mut, ganz du selbst zu sein.
Ja.
Und ich meine, Mut ist so groß geschrieben. Das kann ich sogar ohne meine Brille sehen. Ja, also wie bist du auf den Titel gekommen? Das frage ich mich dann immer, weil du gedacht hast, das fehlt uns allen irgendwie.
Zum einen ja und zum anderen, ganz ehrlich, da hat ChatGPT geholfen.
Das hat ChatGPT vorgeschlagen?
Ja.
Aha. Ja, also ich habe ja gelernt, ich habe ja mal mit einem gesprochen, der auch Bücher schreibt, sehr erfolgreich sogar, Spiegel-Bestseller und so. Cool. Und der hat mir gesagt, wenn du ein Buch schreibst, dann denk immer daran, dass es ein Titel ist, den du verschenken willst. Weil Menschen kaufen ein Buch, um es anderen zu schenken. Und wenn es dann einen Titel hat, der verschenkbar ist, er hat ein Buch geschrieben, wie es ist, Vater zu sein, oder, mhm, oder wie es ist, ein guter Vater zu sein, mhm, oder irgendwie so. Ja. Und das waren dann Bücher, die dann verschenkt wurden, wenn jemand Vater wird. So. Und dein Buch zum Beispiel kann man jemandem schenken,
ja, der Bock auf Selbstverwirklichung hat. Wobei ich jetzt auch beim Thema Verschenken habe ich gemerkt, dass es manche angreift persönlich, weil das ist ja so, ha, du bist noch nicht so ganz cool, hier nimm mal das Buch. Deshalb finde ich es beim Verschenken ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Also ich würde es verschenken, aber ich würde eine Karte dazu schreiben. Vielleicht, also ich würde eine Karte dazu schreiben und sagen, das ist ein schönes Buch für dich zum... Also du musst es, und gerade weil man es nicht von vorne bis hinten lesen muss und nicht denkt, oh, jetzt habe ich so ein dickes Buch bekommen, jetzt muss ich das lesen, aber ich möchte lieber auf Social Media abhängen. Also das ist halt dann ganz okay. So. Ja. Und ich glaube deswegen, also wenn ich es verschenke, dann mit einer kleinen Karte.
Das ist vernünftig. So ja, würde ich es auch machen, ja, tatsächlich.
Und nicht einfach kommentarlos.
Nee. Hinlegen. Eine Story dazu, die ich ganz spannend fand, mich hat, ich glaube, eine Woche, nachdem das Buch zu kaufen war, eine Dame angeschrieben über meine Website, die eine Selbsthilfegruppe für Sozialphobiker hat. Und die war so dankbar, weil da so Regeln drin stehen, die sie als Angst vor Menschen ja berücksichtigt jetzt und damit total gut klarkommt. Und die hat es verschenkt in ihrer Selbsthilfegruppe, auch mit der Warnung, Achtung, es ist gar nicht so gemeint.
Und das war dann noch gut, oder?
Ja, fand sie super. Und die anderen auch. Ja.
Also man muss dazu sagen, du bist ja auch nicht nur das, was du eben alles gesagt hast, Coach, Fitnesscenter-Tests, Autorin. Du bist auch Kniggetrainerin.
Oh ja.
Das habe ich ganz vergessen auch zu sagen. Oder du hast es auch gar nicht gesagt.
Nee.
Knigge, das impliziert ja auch immer ein gutes Benehmen.
Mhm.
Und meine Oma hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Und ich musste immer, wir hatten Besteck und es musste immer aufs Besteckbänkchen zurück.
Oh.
Also wir hatten beim Essen jedes Mal, das musste mit eingedeckt werden, beim Mittagessen ein Bänkchen, da kam das Besteck drauf.
Ja.
Und kennst du das? Und
ja,
dann, wenn ich das nicht draufgelegt habe, habe ich immer einen Klaps gekriegt.
Oh, so hart.
Ja, okay, es war ein bisschen zu hart.
Ja, das war ein bisschen zu doll, aber ja, du bist jetzt in einer Zeit aufgewachsen, wo das leider noch ja, übertragen wurde, sagt man so schön. Ich kenne das Messerbänkchen, nicht mehr bei mir in der Familie, aber ich kenne es von meinen Kniggetrainings, die ich selber machen durfte. Ich glaube, es stirbt ein bisschen aus. Aber die Idee dahinter, Knigge, Benehmen, Messerbänkchen, wie halte ich was, die fand ich so spannend. Und deshalb bin ich Kniggetrainerin geworden.
Also du bist Kniggetrainerin geworden, weil du fandest, wir halten alle das Besteck falsch?
Zum Beispiel. Nein, die Idee hinter dem Benehmen und Miteinander, weil es geht bei diesem Kniggetraining nicht nur um Besteck halten, sondern wie gehen wir miteinander um? Also wie viel Respekt haben wir, wann gebe ich jemand anders die Bühne und. Also die ganze Idee hinter diesem Kniggetraining fand ich toll.
Du hast es eben schon gesagt, wir verlieren das ein bisschen.
Mhm.
Finde ich auch, weil immer wenn ich aus dem Supermarkt gehe, wird mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Also ich habe es so selten erlebt, dass mir jemand die Tür aufhält. Und wenn ich es mache, also ich mach's.
Ja, ich
dann
auch.
Dann kriegst du wirklich Anerkennung.
Ja. Das ist toll.
Durch so ein kleines,
also durch sowas Läppisches.
Ja, und ja, dann denkt, das ist normal,
ja,
oder?
Ja, das denken lustigerweise viele, mit denen ich drüber rede, aber der Alltag ist so, ich habe mit meinem Lebenspartner, Freund den Begriff Me First mal geprägt, weil wir gemerkt haben, alle ich zuerst und dann nach mir lange nichts und dann wieder ich. Und wenn wir auf dem Gehweg laufen, dann beobachten wir immer, wie die Ketten so sind. Also wie viele Menschen laufen nebeneinander, ohne zu realisieren, dass hinten dran jemand schneller ist oder jemand entgegenkommt. Und wenn man da nur aus dem Weg geht, dann ist schon viel getan füreinander.
Aber das machen die wenigsten. Also die gehen dann einfach dreist vorbei. Ich habe das so oft erlebt, dass Leute sich auch in der Schlange vordrängeln. Oder was ich auch nicht mag, ist, wenn man an der Kasse steht, dann macht eine neue Kasse auf.
der Klassiker.
Und dann gehen alle von hinten nach vorne.
Und du so, hä? Okay.
Und du selber schaffst es gar nicht mehr.
Und stehst wieder da, ah, verloren. Ja.
Und ich sage dir was, ich war in Spanien, weil mein Sohn zieht demnächst nach Spanien. Und da machen die das nicht. Da hat eine neue Kasse aufgemacht. Und dann wurde man gefragt, also die hinter mir hat gesagt, wollen Sie jetzt nicht da vorne zu der neuen Kasse gehen? Ja. Ist das schon Knigge?
Das wäre Knigge und das wäre auch in Deutschland so. Also nach Knigge. Reine Theorie. Wer steht, der wechselt. Aber hier hat sich durchgesetzt, der Stärkere gewinnt, habe ich manchmal so das Gefühl. Und alle anderen zucken mit der Schulter und lassen es über sich ergehen. Ja.
Und du sagst ja auch in deinen Vorträgen, ich durfte dich ja erleben, oder du sagst es ja auch generell oft, dass du nicht so groß bist, dass du nur 1,58?
Ja, 56.
Ah, okay, gut. Ach, irgendwas unter 1,60.
Genau.
Ich meine, ich kenne das ja auch, aber du spielst damit auch und erlebst du das dann auch, dass man dich dann eben aufgrund deiner Körpergröße nicht ernst nimmt und du deswegen das nach vorne stellst? Nee,
nicht direkt. Also man nimmt mich dann schon ernst, aber im ersten Schritt nicht. Und dadurch kann ich gut beobachten, das darf man nicht vergessen. Also ich setze meine Körpergröße in Anführungszeichen ein, um zu beobachten und dann ja, den Schlag auszuholen und zu sagen, was Phase ist. Aber bei so Schlange-Sachen beobachte ich nur noch.
Ach, und also da kannst du gar nicht mehr anders. Und also hat dich das als Kniggetrainerin irgendwie geprägt, dass du jetzt immer so Menschen beobachtest und sagst so, ah, das, also es ist faszinierend.
Ja, tatsächlich gucke ich drauf und denke mir, spannend. Und gehe, also wenn ich sehr, sehr eilig habe, dann darf ich auf keinen Fall zum Beispiel in einen vollen Supermarkt, weil dann kriege ich wirklich Aggression innerlich. Wie äußerlich wahrscheinlich. Und sonst stehe ich da und schüttel mit dem Kopf und bin immer wieder sprachlos, wie Menschen mit Menschen umgehen.
Deswegen fahre ich nicht mehr so gern Auto.
Zum Beispiel?
Weil immer, wenn ich irgendwie denke, es ist eine rote Ampel, warum rast du jetzt so darauf zu und musst noch Lichthupe machen, weil ich langsam auf die Ampel zu fahren. Also das ist, ich würde dann am liebsten aussteigen. Ja. Ne? Aber das ist vielleicht auch nicht günstig, oder? Ich bin ja auch nicht größer.
Ich wollte gerade sagen, überlegst dir gut.
Nee, ja.
Das Witzige ist ja, wir diskutieren drüber und alle, die ich so treffe, diskutieren auch darüber. Also ich finde nie Menschen, die sagen, ja doch, ich schlag der Oma die Tür vor der Nase zu und ich renne von hinten direkt nach vorne. Also ich erlebe ja immer noch Menschen, die das auch stört und ich wundere mich immer, warum passiert es trotzdem?
Aber ich wundere mich immer, warum wird es immer mehr? Also dieses Ich zuerst, ich nehme mir das Recht raus. Würdest du die alle gern mal coachen?
Ja, also ich sage immer bewusst machen. Und ich weiß auch nicht, ob es mehr werden oder ob das rote Auto-Effekt ist, ob wir darauf getrimmt werden, dass es mehr wird. Also wenn ich dir sage, such rote Autos, dann findest du ja nur noch rote Autos. Das weiß ich eben noch nicht. Ob das wirklich so ist.
Kann mein Buch, dein Buch mir helfen?
Bei dem Fall?
Ich also
glaube ja.
Dieses auch nicht gesehen werden, das geht mir ja immer so ein bisschen auf den Zeiger, wenn ich dann irgendwo bin, dass ich auch übersehen werde. Mhm. Ich hatte das neulich, ich war irgendwie im Club, wollte ein Getränk bestellen. Zack, 5 Leute vor mir. Und ich denke so, hä, Moment, ich stand doch hier zuerst.
Ja, im Club sowieso.
Ja.
Kann dir helfen? Und was ich war gestern auch bei einem Seminar, Keynote, wie es ja heutzutage, es war gar kein Seminar, ich hatte nur, glaube 45 Minuten. Und was ich immer frage, ist, wer hat sich schon mal mit seiner eigenen Wirkung beschäftigt? Und dann saßen 30 Leute und keiner davon hat es gemacht.
Und beschäftigst du dich dann mit jeden Tag mit deiner Wirkung oder bist du schon so, naja, ich unterrichte es oder ich sag's den Leuten, deswegen weiß ich's?
Also ich beschäftige mich extrem damit. Ist nicht immer schön, aber ja, ich beschäftige mich schon damit, ja, würde ich sagen.
Und du beschäftigst dich auch mit den anderen eben durch das Beobachten, oder?
Ja. Nur
und ist das Buch auch auf dieser Basis entstanden, frage ich mich da.
Genau, nur auf Beobachtung und selber lernen und natürlich auch testen.
Und wie hast du es getestet?
Also entweder über meine andere Firma, da kann ich ja Umfragen machen, oder über Coaches, wie es ja heißt, also Kunden, die mir berichtet haben. Ja.
Also ich finde, du hast ja eine wahnsinnige Beobachtungsgabe auch wirklich. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, entweder du hast es auch so ein bisschen oder nicht, weil manchen Leuten fallen ja Dinge auf und manche merken es gar nicht. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich mit einem guten Freund irgendwie unterwegs war und er die ganze Zeit gesagt hat, sag mal, merkst du gar nicht, wie rassistisch die Menschen gerade alle zu dir sind? Weil, ne, ich bin jetzt ja nicht blond und blauäugig, sondern genau das Gegenteil. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Mhm. So, und wenn man dann nicht merkt, was Phase ist, und dann kriegt man ja vieles nicht mit. Und deswegen ist halt auch manchmal die Frage, kriegt man das alles mit? Und du hast so eine gute Beobachtungsgabe. Ja. Und das konnte ich auf deinem Vortrag sehen, den du beim Women's Emotion Day gemacht hast, wo du tatsächlich nochmal so ziemlich plakativ Mann und Frau dargestellt hast.
Sehr plakativ.
Und ich habe es wirklich gefeiert und ich frage mich dann, ist das wirklich so? Also vielleicht kannst du nochmal erzählen, was da passiert ist, wenn du magst, weil alle, die dir den Vortrag verpasst haben, es tut mir leid, das hättet ihr erleben müssen. Ja.
Was passiert ist, dass wir alle denken, ja, ich bin so individuell und tralala und wir sind irgendwie doch alle gleich weltweit, was mich ja so fasziniert. Für mich gibt es ja nur Weltenbürger oder Menschen und keine Grenzen und Unterschiede. Und dass wir, der einzige Unterschied ist wirklich Mann und Frau. Und zwar im Stehen, Gehen, Sitzen, sich bewegen. Und das fasziniert mich und das kann man sehr plakativ machen mit breiter Stand, Hüfte nach vorne oder diesem S bei der Frau. Und das ist lustig und gleichzeitig so ein Aha-Effekt, wo man merkt, ah ja, krass, logisch sind wir irgendwie dann doch alle gleich.
Ja, weil ich habe dann gemerkt, so im Publikum, dass manche so gesagt haben, nee, das, also wir sind doch alle, also dieses Mann, Frau, nein, und das, diese Geschlechterrollen, wir waren nach Gleichberechtigung und so. Hast du das so ein bisschen, das Rauschen im Hintergrund, ja, habe ich schon gehört.
Ja, ich auch. Das jedes Mal merke ich es dann. Und wenn, noch plakativer wird es ja, wenn ich die Leute, also wenn ich gemischte Gruppen habe, wenn ich die Leute aufstehen lasse und wir das beobachten.
Wie sie aufstehen.
Genau, wie sie aufstehen, wie sie stehen, wie sie entweder auf die Bühne kommen und stehen und dann merkt man schon, ah, krass, okay, stimmt irgendwie schon, dass es Mann und Frau gibt in der Körpersprache oder im sich bewegen. Ja.
Und was sagst du dann? Sollte ich mich mehr männlich verhalten und breitbeiniger stehen?
Nee, eher, ich sage immer, steh eher in deiner Achse, also in deinem eigenen Lot, Selbstbewusstsein, ja.
Das hast du auch gesagt, in der Achse stehen. Mhm. Und ehrlicherweise, ich habe es vorm Spiegel probiert.
Und?
Nee, irgendwie bin ich noch nicht in der Achse. Ich habe dann selber gemerkt, das geht nicht. Aber das können wir vielleicht den HörerInnen mal als Tipp mitgeben, weil, also wenn du magst, erklärst du es nochmal.
Sehr gern. In der Achse stehen heißt, wir bestehen aus Gelenken, Muskeln und Bändern. Und noch ganz viel anderes, aber so, das ist der Hintergrund. Und wenn ich vor dem Spiegel stehe und wirklich alle Gelenke auf meine Achse stelle, also als ob mich jemand ganz gerade hinstellt, dann stehe ich in meiner Achse. Und es fällt mir eben so schwer, weil unsere Gelenke im Lauf des Lebens sich an unsere Gefühle anpassen. Und wenn ich halt in der Achse stehe, dann stehe ich wie im Lot. Also man kann das wie auf der Baustelle, man hängt ein Lot und dann stehen die Gelenke gerade. So kann man es grob erklären. Man guckt sich selber in die Augen im Spiegel und dann guckt man heimlich auf die Füße, ob die nach vorne stehen und nicht zur Seite. Dann guckt man, ob die Knie gerade sind, die Hüfte, Schulter, Kopf. Und das ist super, super anstrengend, wie du merkst. Das hört sich leichter an als gemacht.
Ich fand das faszinierend. Ich bin aus diesem Vortrag nach Hause und habe gedacht, gut, dass ich einen Ganzkörperspiegel habe. Mhm. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dachte, warum kriege ich es nicht hin? Also warum stehe ich so blöd? Also, und dann dachte ich, ach, ich höre auf. Ich bin ja leider auch immer jemand, der dann irgendwie, wenn ich merke, es funktioniert nicht, höre ich direkt wieder auf.
Und sagt, ach, geh doch so.
Ja, gehe ich einfach wieder so schlampig durchs Leben. Also, genau, aber das ist
echt schwierig.
Es ist echt schwierig. Ja. Ich glaube, ich muss das wirklich mehr trainieren.
Ja, also deshalb sage ich ja auch erstens, manche sagen, ja, du musst dich nackig vor den Spiegel stellen. Das sind ja dann so ein bisschen andere Propheten. Aber ich sage, mach nur dieses gerade vor den Spiegel stehen und 2 Minuten. Und das ist ewig lang und echt schwierig. Ja.
Ich habe festgestellt, dass manche Menschen sich auch gar nicht vor den Spiegel stellen können und sich dann in die Augen gucken können.
Auch.
Das ist auch
schwierig.
Schwer.
Genau, sehr schwierig. Deshalb, klar wird es psychologisch, aber ich sage, wenn es dir nicht gut geht im Inneren, dann guck wenigstens auf die Füße und die Gelenke. Und das nimmt so ein bisschen ein bisschen Druck weg, finde ich.
Und ich finde, die Dinge, die du sagst, die sagst du ja, weil du 20 Jahre Erfahrung hast, wie wir jetzt wissen. Aber du coachst ja nicht irgendwen, sondern du coachst ja auch Prominente, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und eine Präsenz haben. Hast du denen allen gesagt, steht mal in der Achse, verdammt?
Verdammt, alles stehen. Nicht jedem, muss ich sagen, nicht jedem. Ein paar schon, ja, habe ich gesagt, steh mal in der Achse.
Aber stehen viele nicht schon in der Achse, weil sie so prominent sind und schon eine gute Haltung haben?
Genau. Das Witzige ist, wenn Menschen da sind, wo sie hinwollen, egal ob es Geld ist oder Prominenz oder irgendwas, was man erreichen will, dann steht man automatisch in seiner Achse, weil man selbstbewusster ist vielleicht oder sagt, ja, hallo, guck mal hin, ich habe es geschafft. Und dann wird man automatisch gerade, da muss man das nicht mehr so doll sagen, ja.
Und aber wenn du merkst, das funktioniert, also jemand kommt zu dir und sagt, ich will in der Achse stehen und ich habe ein Ziel und ich kann es aber nicht. Also du hast mal irgendwo geschrieben, du brauchst nur 3 Tage. Ist das richtig?
Ja.
Und würdest du dann diesen Menschen, der völlig verzweifelt ist und irgendwie sagt, ich habe ein Ziel und ich habe eine Idee, aber ich komme nicht dahin und also... Kann man es wirklich in 3 Tagen schaffen? Mhm. Ich meine, manche machen ein Retreat über Jahre oder eine Therapie.
Genau, ja, ich bin schon Therapeutin, weil ich Sporttherapeutin bin. Ist ein anderer Ansatz wie Psychologie und auch das Coaching und Mediationsstudium war viel mit Psychologie. Und tatsächlich kann jeder, der, wenn er mit einem Ziel kommt, wie du gesagt hast, dann kann der das in 3 Tagen schaffen, ja, weil ich über das Bewusstsein agiere.
Und das machst du dann 3 Tage knallhart, sagst du dann auf den Kopf zu, erstens musst du deine Haare abschneiden, zweitens musst du in der Achse stehen und drittens kannst du deinen ganzen Kleiderschrank wegwerfen?
So ungefähr. Nein, natürlich nicht. Sondern bei mir ist immer das Ziel im Fokus und der Mensch. Und dann diskutieren wir gemeinsam, was kann man annehmen, was wird erwartet, was kann man, womit kann man spielen und. Und so coach ich dahin, weil das sind ja Ideen plus guck mal, wir gucken mal woanders hin, da wirkt so und so und so und Wirkung. Und dann muss der Mensch schon selber sagen, ah ja, mache ich oder mache ich nicht.
Und gibt es Menschen, die sagen, das mache ich nicht?
Ja.
Und was machst du dann? Also fühlst du dich dann, denkst du dann, warum denn nicht? Ist doch so offensichtlich.
Denke ich.
Ja.
Ist mir aber dann auch egal.
Ach so, ja, ja. Gut, weil du einen Tagessatz hast.
Genau. So, dann diskutiert man. Und meine Erfahrung ist auch, dass die dann sagen, nee, mache ich nicht. Und ich so, ja, okay. Und dann kommen die ein halbes Jahr später und sagen, ah, du hattest doch recht.
Ja, das ist dann immer spannend, oder? Wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, du hattest doch recht. Mhm. So, und ich finde, also vielleicht denken jetzt manche, mein Gott, sie coacht Prominente und Prominentinnen. Ich weiß gar nicht, wie man es dann ausgendert. Und dann kommt es halt dazu, dass jetzt jemand das hört und sagt, irgendwie würde ich es auch gern. Mhm. Du hast feste Preise und du sprichst so offen darüber. Ja. Warum machst du das? Weil manchmal habe ich das Gefühl, Leute sprechen auch nicht gerne über ihre Preise. Da fängt es ja schon an. Ja, wie viel kostet die Anzeige? Ich habe keine Ahnung. Ja.
Warum ich es mache, ist ganz logisch, weil viele denken durch diese prominenten Namen, ist so vielleicht gegendert genug, bin ich sehr teuer. Und manche kennen ja riesen Tagessätze und die habe ich einfach nicht, weil die Staffelung bei mir total logisch ist. Ja.
Und du sagst, es gibt die Prominenten, es gibt die Großunternehmer und dann gibt es aber Menschen wie mich.
Ja.
Und die könnten sich das nicht leisten. Also das, was der Großunternehmer zahlt.
Ja, weiß nicht, ob sie es sich leisten wollen können, aber ich mache das schon so. Also ich weiß, soll ich die Preise sagen?
Ach, ich weiß nicht. Du sagst es ja auch so offen. Deswegen dachte ich, vielleicht sagen wir sie einfach mal, dann weiß jeder, ich melde mich.
Ja, also für normale Menschen, die einfach sagen, ich möchte zu dir kommen, ist der Tagessatz inklusive Essen 500 Euro.
Der Punkt inklusive Essen hat mich gerade sehr angesprochen. Ja,
genau. Mir ist wichtig, wenn wir, hier steht auch Essen, wenn wir uns wohlfühlen wollen, müssen wir überlebensfähig sein. Und wir sind überlebensfähig, wenn was zu trinken und zu essen sichtbar ist.
Gott sei Dank, das habe ich gemacht.
Das hast du schon mal. Ja. Und deshalb sage ich immer inklusive Essen.
Ja, und du hast auch Kekse mitgebracht.
Ja,
dazu kommen wir später.
Genau. Deshalb sage ich inklusive Essen. Und dann staffel ich das hoch, je nachdem, wie ich weiß, was da Phase ist. Und dann gibt es normale Unternehmen, die zahlen 1,5. Und dann gibt es in der Mitte 1.000 Euro am Tag. Aber mehr wie 1,5 nehme ich nicht.
Ich finde das faszinierend, dass du wirklich nicht mehr nimmst. Nee. Also ich meine, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre und ich würde 1,5 hören, dann würde ich sagen, es ist lächerlich. Ja. Hast du nicht manchmal das Gefühl, wenn du dann Leute hörst, die sagen, du bist zu günstig und deswegen kann es nichts sein? Mhm. Hast du das auch schon mal erlebt?
Witzigerweise nicht von den Unternehmen selber, sondern von Kollegen. Ach. Und da ist mir dann egal.
Ah ja, gut, du hast ja deine Kunden.
Genau. Dann, also, da habe ich gedacht, ja, entweder spricht der Neid aus dir oder irgendwas anderes. Aber habe ich schon oft gehört, aber es ist meine Erfahrung ist, dass das genau der Weg ist, den ich bestreiten möchte. Ja.
Gibt es denn, wenn Menschen sagen, okay, ich will jetzt nicht direkt mit dir in Coaching gehen, gibt es denn so Möglichkeiten, dich überhaupt zu sehen? Weil machst du sowas wie eine Lesereise oder hast du sowas geplant? Nee. Weil ich würde das so feiern irgendwie. Ja. Aber oder nee. Kann man, klar, ich habe dich jetzt auf dem Emotions Women's Day gesehen bei einem Vortrag, fand den wirklich toll, war, hast du auch gemerkt, ich meine, alle Frauen, die da waren, die haben danach geschrieben, war so ihr Highlight. Wie kann man dich erleben? Weil es ist so schwer. Also wenn ich ein Foto von dir sehe, finde ich es nett, aber ich würde jetzt halt nicht erwarten, was dann kommt. Ja. Also, und deswegen ist es nochmal so, ich glaube auch jeder, der in diesem Raum war, der wusste nicht, was du für einen Vortrag hältst. Ja. Und ich fand das war der größte Überraschungsmoment, dass da wirklich, und deswegen auch, ich verstehe, warum du mit deiner Größe spielst. Du sagst, du bist nur 1,56. Ich sag jetzt immer 1,58. Genau, und dann haust du da raus. Ja. Und das ist halt dieses, ich glaube, das meinst du mit dem, und dann boxe ich einfach los. Ne?
Ja,
und
genau.
Ja, also aber kann man dich irgendwo sehen?
Ja, nee, zurzeit nicht. Also ich habe, ich habe sie Masterclass genannt, zwei offene Masterclasses in Hamburg und Freiburg. Ich lebe ja noch in Freiburg. Und sonst kann man mich tatsächlich nur zufällig erleben. Vielleicht sollte ich das mal ändern.
Ah, vielleicht machen wir so einen Geheim-Gig und dann sagen wir, kommt da hin, ihr wisst nicht, was euch erwartet. Und dann gibt es die volle Dröhnung.
Voll gut.
Das ist ein Thema.
Genau.
Und am Ende schmeißen wir dein Buch in die Luft.
Ja, sehr gut.
Nee, das ist dann natürlich signiert, ne?
Also. Ja, natürlich. Ja. Nee, ich mache nicht so öffentlich Dinge.
Aber ich finde das sehr interessant. Du coachst Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen.
Ja.
Du weißt ja, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, anhand dieser Menschen.
Ja.
Aber du selber kommst jetzt erst aus deinem Versteck, wollte ich fast sagen. Warum? Was hat dich gehindert?
Zum einen hat mich gehindert, dass ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe, dass das an die Öffentlichkeit muss, was ich mache. Zum anderen habe ich meine lieben Prominenten erlebt, wie unter Beschuss die stehen, bis heute. Was ich nicht wollte, meine Kinder waren extrem klein, als ich damit angefangen habe. Die wollte ich schützen, ein bisschen, weil ich das auch erlebt habe. Und warum erst jetzt? Weil ich das Gefühl habe, jetzt ist Zeit.
Ach, die Zeit muss erst kommen und dann kann man nach vorne treten.
Ja.
Ja, die Kinder sind jetzt auch groß, oder? Ja.
Und leben in Spanien und woanders.
Ach, ja, wir haben so viele Parallelen, stelle ich gerade fest. Naja, das ist auf jeden Fall faszinierend, weil ich dann so denke, ich habe ja darüber auch nachgedacht, das habe ich dir, glaube ich, hier im Vorgespräch gesagt, prominent zu werden, aber ich habe dann immer das Gefühl, wenn die Leute dann einen ständig anquatschen, da hätte ich halt nicht so Lust drauf. Und eigentlich, als du es vorhin gesagt hast, diese Selbsthilfegruppe, habe ich gedacht, das wäre irgendwie auch was für mich. Man glaubt das gar nicht, aber ich möchte dir wirklich sagen, das weiß tatsächlich niemand. Ich bin gar nicht so gerne unter Menschen.
Siehst du?
So, bist du gerne unter Menschen?
Nee.
Aber du beobachtest sie doch.
Ja, also ich bin gerne unter Menschen, wenn sie nicht da sind. Nein, Quatsch. Wenn ich nicht erkannt werde, beziehungsweise wenn ich einfach nur da bin. Und für mich ist immer, ich hatte jetzt ein Erlebnis, ich war in Bamberg und war die letzte Keynote bin ich oft, weil wenn man nach mir spricht, haben alle Sprecher ein Problem.
Was alle fühle ich. Ich möchte auch nie nach dir Vortrag halten, dann gehen ja alle nach Hause.
Weil sie alle immer Schiss haben, die spricht über Körpersprache, benehmen, bla bla bla, bin ich immer der letzte Vortrag, damit alle anderen davor entspannt sind. Und ich kam in den Raum rein, ein bisschen zu spät wegen Zug. Und dann hat mich die Dame auf der Bühne gesehen und hat mich angesprochen, übers Publikum hinweg. Und sowas sowas hasse ich wie die Pest.
Und was hast du denn gemacht? Du hast gewunken?
Ich habe genauso lächeln und winken gedacht, habe mich schnell hingesetzt, aber die Aufmerksamkeit war auf mir. Mhm. Ich musste der dann erklären, dass es nicht so schlau ist für sie selber, weil plötzlich die Aufmerksamkeit weg von ihr hin zu mir. Was macht die? Warum wird die begrüßt? Und. Und deshalb schleiche ich immer lieber und beobachte und dann knalle ich auf der Bühne irgendwas raus und dann ist auch wieder gut.
Und dann gehst du schnell von der Bühne und dann gehst
du. Genau, und dann gehe ich meistens wieder und bin dann weg, bis man mich wieder sieht.
Ja, deswegen gibt es ja auch nichts, wo wir dich jetzt sehen können. Das ist ja wirklich schade, weil ich finde, es ist so inspirierend, was du sagst. Und es waren, glaube ich, auch nur 30 Minuten oder so, die du gesprochen hast. Genau. Und ich dachte, 30 Minuten und ich konnte so viel mitnehmen, wie irgendwie in, weiß nicht, 10 Stunden irgendwas. Nicht.
Ja. So. Also mir ist Nachhaltigkeit, das hört sich jetzt echt absurd an, aber das ist mir sehr wichtig und auch das konnte ich ja messen. Ich habe mit Azubis angefangen, die zu coachen und als ich angefangen habe, waren die Azubis und dann habe ich gemerkt, witzig, nach 3 Jahren kommen die plötzlich in den Beruf und nach so 6 Jahren sind die selber Chefs oder Leads oder führen irgendwelche Teams. Und dann kommen die zurück zu mir, weil die noch wissen, was ich denen gesagt habe, als die Azubis waren. Und das fand ich echt faszinierend. Und ich schwöre dir, du weißt wahrscheinlich in einem Jahr noch, wie das mit Mann und Frau ist.
Das weiß ich, glaube ich, nicht nur in einem Jahr noch, in 5 Jahren noch. Aber ja, du hast recht. Also man muss, und deswegen ist es auch immer so, wir haben hier zum Beispiel ganz viele PraktikantInnen. Mhm. Und ich finde, dass man mit denen auch irgendwie auf Augenhöhe sprechen sollte, weil man nie weiß, was sie später tun. Und also hier in diesem Unternehmen, wo ich bin, noch ist es auch so. Also hier wird jeder wirklich gewertschätzt und es wird nicht nur gesagt und es hängt nicht nur ein Poster an der Wand, nein, es ist wirklich so. Nee. Und deswegen finde ich diese Firma so toll. Jedenfalls habe ich das nämlich selber gemerkt, als ich damals auch in einem anderen Unternehmen war, habe ich eine Praktikantin gehabt und ich war die Einzige, die mit ihr gesprochen hat und sie gut behandelt hat. Heute arbeitet sie tatsächlich bei einer Frauenzeitschrift und ist da in einer Führungsposition. Und sie ist neulich auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe was über dich gelesen. Ich kann mich noch sehr gut an dich erinnern, weil du mir damals gesagt hast, dass ich journalistisch tätig werden soll und dass ich eine gute Schreibe habe und du die Einzige im Unternehmen warst, die mit mir irgendwie auf Augenhöhe gesprochen hat. Und deswegen hat sie damals einen Beitrag gemacht in ihrer Frauenzeitschrift über meine Gemeinnützigkeit. Und ich sage dir, alles kommt zurück. Ja. Wir müssen Praktikantinnen besser wertschätzen. Und der richtige Ansatz, die Auszubildenden besser wertschätzen. Mhm. Und dann irgendwann sind sie auf einmal CEOs.
Genau.
Oder?
Zum Beispiel.
Ja. Aber du brauchst so, also hast du überhaupt noch Lust, so Auszubildende zu coachen, weil du hast ja wirklich auch Prominente und wir sagen ihre Namen nicht, weil wir haben gesagt, wir sagen ihre Namen nicht, aber ich kann euch versichern, ich kenne sie alle und das, obwohl ich gar nicht so viel Gala und Bunte lese. Ja. Also braucht man, also hast du dann überhaupt noch Lust mit solchen Menschen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, zu arbeiten, weil du siehst dann ja einen anderen Erfolg? Also
ich habe Lust, aber immer nur in einem Rahmen, der für mich machbar ist und nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich immer wissen will, was ist das Ziel dieser Firma mit den Azubis. Wenn es nur heißt, naja, bespaß die mal, damit wir aus dem Schneider sind, dann lehne ich es ab, tatsächlich.
Aber was wäre ein gutes Ziel?
Gutes Ziel wäre, wenn die sagen, wir wollen, dass die Azubis irgendwann in irgendeiner Position X sind. Ja.
Und das gibt es auch.
Das gibt es tatsächlich auch.
Ja. Das, also manchmal frage ich mich das
auch. Ja, ich auch. Aber nicht in Massen, aber gibt
es. Es gibt es. Ja. Und dann denkst du, das ist gut, weil irgendwann sind sie dann wirklich die Führungskräfte und dann coachst du nochmal neu.
Zum Beispiel.
Also man verändert sich ja auch. Frag mich mal in einem Jahr, wie ich bin. Ja. Vielleicht stehe ich dann in meiner Achse.
Eben.
Keine Ahnung.
Und dann rufst du mich an, sagst, gucke.
Jetzt schau an, hat nur ein Jahr gedauert. Von wegen
Komm,
3 Tage.
Bei mir hat es 3 Jahre gedauert.
Echt?
Ja.
3 Jahre? Ja. Verrückt, ne? Ja. Aber ich kann es dann aber auch nicht in 3 Tagen schaffen. Schwierig.
Ach so, das Achsentraining nicht, aber das Bewusstsein dafür.
Ja, das gut, das habe ich jetzt verankert schon. Ja. Aber ich übe es noch. Also es ist wirklich nicht leicht. Und wie gesagt, ich möchte es allen HörerInnen nochmal empfehlen. Stellt euch mal in die Achse. Ja. Ich schwöre, wer es schafft, der kann uns ein Foto schicken, oder?
Unbedingt. Und wie schnell auch geschafft.
Ja, wie schnell. Mit ich finde ja auch, man sollte das nochmal messen. Mhm. Wie schnell schaffst du das, in die Achse zu kommen?
Genau.
Naja, ja, also ja, du bist ja auch so ein Freund der Messung.
Ja, total schlimm, gell?
Ich will immer woher alles, kommt das?
Keine Ahnung. Vielleicht aus dem Hochleistungssport? Da wird man gemessen?
Ja, ja. Dass die Daten und Fakten ja, und darauf basiert alles.
Ja.
Ja, so bin ich nicht. Nee, deswegen bewundere
also mein
ich
ganzes
das.
Coaching basiert nicht darauf, aber ich selber bin echt ein Freak von lass uns messen und gucken, ob es danach besser war. Und wenn es nur mit Gefühl ist oder mit Erfolg oder ja.
Und was hast du zuletzt gemessen?
Ja, was habe ich zuletzt gemessen? Lass mich überlegen. Tatsächlich, wie sich eine Kundin von mir fühlt. Mit einer Borg-Skala sagt ihr wahrscheinlich wenig, kommt aus der Therapie, Physiotherapie. Da habe ich gemessen, wie war es vorher und wie war es danach mit Emotionen. Das ist mit so Smileys.
Ja, und dann?
Und dann habe ich gesehen, nee, hat nicht geklappt. Ich bin ganz ehrlich. Aber weil die Dame aus ihrem, sie nennt es Stresstoleranzfenster gekommen ist und dann die Borg nicht wirkt. Und jetzt mussten wir auf eine andere Skala.
Ja. Also ich finde es interessant, was du immer alles messen willst. Ich meine, deswegen hast du ja auch mit Fitnesscentern angefangen. Ich finde die Idee, wie man da überhaupt drauf kommt, sowas zu messen, finde ich faszinierend. Und ich frage mich immer, was gibt es zum Beispiel, was man irgendwie gar nicht messen kann? Hast du schon mal drüber nachgedacht und hast gedacht, das wollte ich schon immer mal messen, aber das geht irgendwie nicht?
Mhm.
Weil ich habe manchmal so das Gefühl, kann man wirklich alles messen? Kann man wirklich...
Nein. Ich glaube nicht, dass man alles messen kann.
Ja.
Aber ich will es immer alles messen.
Ja.
Das ist gut. Aber ich, das hört sich jetzt so nach Technik an, aber ich messe ja auch über Gefühle. Und also da gibt es ja Smileys, 8 Millionen sozusagen, und dann messen wir halt über die.
Ja, ich wollte gerade sagen, welches Smiley benutzt du immer bei WhatsApp und so? Das, es gibt so eine, ich habe das neulich gelesen, es gibt immer einen Smiley, der ist der häufigste.
Ja. Bei mir ist zurzeit die Sonne und der Lach.
Smiley
und diese Finger, die das Herz machen.
Ah.
Die sind bei mir ganz vorne.
Ah, okay.
Na.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich der Kackehaufen vorne. Sag's keinem.
Nee.
Ja, weil manchmal denke ich, ach, Kacke.
Ja.
Naja.
Ja gut, das denke ich auch die ganze Zeit, aber bei den Smileys habe ich gesehen, heute noch, Sonne, Lach und dieses Herz und dann alle anderen möglichen.
Ja. Ja. Also ich finde es interessant, weil ich würde nie auf die Idee kommen. Ich bin nie so ein Mensch, der irgendwas misst und auch sich nicht dafür interessiert. Aber ich finde es gut, dass es Menschen wie dich gibt, die dann darauf auf dieser Basis etwas erstellen, und zwar ein Buch auch.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant, weil ich irgendwie dann immer denke, wie kommt man überhaupt auf die Idee oder wie... Also ich hätte zum Beispiel, ich wollte auch immer ein Buch schreiben, sage ich ganz ehrlich, aber ich kommen auf 3 Seiten und dann hört es schon wieder auf. Deswegen frage ich mich immer, wie kommt man überhaupt dazu? Hast du dann irgendwann diesen Impuls gehabt, jetzt habe ich gemessen, jetzt habe ich geguckt, jetzt habe ich 20 Jahre Erfahrung und ich schreibe das jetzt.
So ähnlich allerdings wurde ich ein bisschen von den Gründerinnen, nee, nicht Gründerinnen, von den Mädels, die bei dem Verlag arbeiten, dazu gezwungen, sage ich. Nein, ich wurde gebeten und nochmal und ja, kümmern
sehr höflich gebeten,
ja,
mit
und
Nachdruck.
Dann habe ich gedacht, ach ja, vielleicht doch eine ganz nette Idee, das mal in die Welt zu blasen, weil bisher gab es da immer nur Workbooks für meine Kundinnen und Kunden und jetzt habe ich halt das in ein Buch verfasst und wie gesagt, ich habe auch gedacht, ich kann nur 3 Seiten schreiben.
Oh,
waren dann ein bisschen
so viel
mehr, aber jetzt ist ja nicht dick.
Nein, es ist nicht dick, aber
nee.
Es steht was drin.
Es steht was drin.
Und es steht auch drin, wenn ich hier blätter und man hört es, dass ich vielleicht blätter, dass es dann wirklich auch so Räume gibt, wo man halt eben was eintragen kann. Und allein das denke ich so, hier, wann möchtest du in welche Schubladen gesteckt werden?
Ja.
Ne? Und dann denke ich immer daran, man steckt dich aufgrund deiner Körpergröße direkt in eine Schublade,
ja,
oder?
Ja, und Aussehen auch.
Aussehen. Und deswegen spielst du damit so?
Mhm.
Also findest du es nicht dann manchmal, denkst du, ich könnte es auch lassen, weil ich habe ja das Selbstvertrauen und ich bin ein guter Coach?
Nee, ich spiele jeden Tag damit.
Ja?
Ja.
Und denkst du manchmal, soll ich es mal weglassen? Hast du schon mal darüber nachgedacht?
Nee, weil man kann es, also ich, oder man kann es gar nicht weglassen, weil selbst wenn man es weglässt, dann wird man ja in die nächste Schublade gesteckt. Das liegt ja nicht an mir, sondern an allen anderen. Ja. Und an mir liegt es ja nur, die Schublade zu bedienen oder eben zu sagen, auch heute mal die.
Also Wie gesagt, ich kenne das mit der Schublade, wo ich hinkomme, gibt es ja auch so eine Tür, die da aufgeht. Neulich sage ich schon, als ich mal arbeitslos war, musste ich zum Arbeitsamt. Mhm. Da ging dann diese Schublade auf, sie hat nichts gelernt und so. Und dann hat mir der Arbeitsberater vorgeschlagen, ich sollte Blumenbeete pflanzen, war Frühling. Und der hat dann gesagt, es ist an der Zeit, wir brauchen da Mitarbeitende und auch wenn ich sehe, dass sie 3 Ausbildungen haben, pflanzen sie mal Blumen. Mhm. So, Schublade.
Schublade auf.
Sie kann Blumen pflanzen.
Nett gedacht, aber nicht gut gemacht. Ja.
Ja, und dann dachtest du so, ich habe seit Jahren am Schreibtisch gesessen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also zwischendurch habe ich dann gedacht, aber es ist ganz schön, immer in der frischen Luft.
Ja. Und man erdet sich. Ich habe das vor kurzem auch einer sehr, sehr lieben Kollegin von mir empfohlen, weil die gefragt hat, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, werd mal Floristin, das sind die glücklichsten Berufe laut Messungen.
Ach so, ja, was ist es so?
Ja, also mit Natur, mit Kreativität, mit Menschen.
Ist alles dabei.
Ist alles dabei.
Ja, als ich Berufsberatung mal gemacht habe, als ich 16 war oder so, da kam raus Polizistin.
Auch schön.
Mit Menschen. Auf eine Art kreativ. Und aber habe ich nicht gemacht, siehst du, ja. Nee. Genau, was war dein, hattest du eine Berufsberatung?
Ich überlege gerade, ja, aber also ich habe kein so dolles Langzeitgedächtnis, weil ich 3 Unfälle hatte, schwere. Das kam... Ich glaube, mein erster Beruf ist ja tatsächlich Zahnarzthelferin und ich glaube, sowas kam raus, ja.
Das hast du auch wirklich gelernt?
Ja.
Ach, das hat dich aber nicht erfüllt, oder?
Nee, das war auch nach 1,5 Jahren, meinte mein Chef. Wir merken, dass es dich langweilt, aber halte durch. Das war ja damals die Parole.
Ja, die kenne ich wohl sehr gut.
Genau, und ich habe durchgehalten und ich will auch nicht sagen, dass es mir geschadet hat. Manchmal ist Durchhalten ja auch echt eine gute Sache.
Und dann hast du noch Hotel gemacht.
Dann habe ich Sporttherapie studiert und in diesem Studium habe ich im Hotel gejobbt.
Ja. Und dann jetzt ist es Zeit, sich zu zeigen und zwar nicht mit dem, was du eigentlich ursprünglich gelernt hast.
Genau.
Ja, das verstehe ich total, weil ich, wenn ich meinen Lebenslauf angucke, habe ja auch was ganz anderes gelernt. Und ich glaube, das würde ich heute nie wieder machen. Und auch da musste ich durchhalten. Ich habe nämlich im Hotel gelernt.
Siehste?
Und da musste ich auch durchhalten. Oh, ich hatte nach 1,5 Jahren schon keine Lust mehr. Ich habe sehr viele Betten gemacht.
Ja, das ist echt. Übrigens, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber mein nächstes Buch würde was mit Disziplin und Mühe geben.
Ah, okay, da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Also Disziplin und Mühe. Der Podcast dauert nur 30 Minuten. Ja. Wir haben schon lange überzogen, aber es war so spannend mit dir.
Dankeschön, mit dir auch.
Ich frage immer Gäste.
Ja.
Und jetzt kommen wir zurück auf deine Kekse.
Ja.
Was sie für einen Tipp haben hier in Hamburg. Ja. Und du bist gekommen und hast Kekse mitgebracht und hast gesagt, das ist da vorne an der Ecke. Und ich denke, ich gehe jeden Tag hier ins Büro. Wo?
Tja, wenn ich das jetzt wüsste, du läufst die Straße runter. Und dort ist so eine riesige Brücke mit Dauerbaustelle gefühlt, weiß nicht, wie die heißt. Und da gibt es einen Kiosk und noch eine Art Bäckerkiosk. Und
der Bäckerkiosk.
Ich habe den Namen nicht gefunden, nicht mal auf Google Maps.
Ja, also wir sind ja hier, man muss sagen, die Straße runter heißt Max-Brauer-Allee in Hamburg.
Ja.
Also wenn man die Max-Brauer-Allee in Hamburg runtergeht, Richtung Altona, an der Sternbrücke Unterführung drunter weg.
Sternbrücke?
Sternbrücke.
Da sind 2 Kioske.
2 Kioske, ein links und ein rechts.
Genau.
Der eine hat DPD und der andere hat keine Ahnung.
Der ist ganz unscheinbar, aber der macht tollen Kaffee und tolle Kekse.
Ach, und diese Kekse hast du mitgebracht und wir werden sie jetzt nicht essen, weil das Geräusch ist vielleicht zu störend, aber dann essen wir gleich.
Ja.
Und hast du denn aber noch einen heißen Tipp? Denn du bist gar nicht aus Hamburg, sondern aus Freiburg, aber du hast dich hier akklimatisiert.
Ja, ich liebe Brücke 310 an der Elbe, genau.
Das kenne ich gar nicht, siehst du?
Siehst du?
Hä? Wieso
das ist
das
wie
nicht?
Urlaub, wenn du läufst, wo die Strandperle ist und Ahoi, das mag ich auch gerne, und dann Richtung Blankenese und dann kommt, ach was weiß ich, nach einem Kilometer schon oder 1,5 kommt Brücke 10.
Da ist dein absoluter Favorit.
Ja.
Ah, da gehe ich nochmal hin. Ich kenne die kleine Rast, die ist auch da irgendwo an der Elbe.
Aber die ist noch weiter weg.
Die ist noch weiter weg.
Nicht und so viel Mühe machen.
Ja, stimmt. Ich gehe ja gar nicht so gern spazieren. Naja.
Dann schaffst du es. Da ist für mich als Süddeutsche wie Urlaub.
Und was magst du da besonders? Auch den Kaffee?
auch den Kaffee, die Atmosphäre. Also da kommen ja diese ganzen Tanker rein, die mich an meinen Onkel erinnern, der Kapitän So und See war. Und ja, ist, glaube ich, als Süddeutsche ist so, alles, was mit Schiffen und Meer zu tun hat, Urlaub.
Und bei mir ist es alles, was mit Bergen zu tun hat. So, wenn ich in Freiburg ist, ja. Was gibt's da? Das ist der Schwarzwald. Alles.
Ja,
genau. Ne? Und ja. Dann denke ich immer an Schwarzwälder Kirschtorte, ja. Und gucke so.
Genau.
Schublade.
Ja, aber es ist auch so.
Ja. Ja, aber bist du denn, jetzt noch eine letzte Frage, du bist gerne hier, oder?
Ja, ja.
Also wenn wir in Hamburg sind und dich wirklich treffen wollen und es nicht zu einem Vortrag schaffen, dann kommen wir zur Brücke 10. Zum ist Beispiel. Das richtig?
Ja.
Und das machen wir dann und dann haben wir ganz viel Disziplin und kommen
und
dahin.
Laufen da
und laufen
hin.
Dahin. Ich freue mich sehr auf das nächste Buch. Wann kommt das?
Ich habe es jetzt nur mal angedacht.
Ach so.
Und alle sagen, ja, gibt es nochmal im Verlag und bla. Und da habe ich gesagt, ja, weil wenn ich sage, wir müssen uns auch mal Mühe geben und ein bisschen durchhalten, weil alle nur noch so, dann trifft man ja auch nicht nur auf freundliche Ohren.
Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns vielleicht bald wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.